Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Regine Laser.
Diese Menopause oder diese erste Auseinandersetzung mit dem Älterwerden ist natürlich in unserem Selbstoptimierungszeitalter für viele auch eine echte Bedrohung erstmal. Wir erwarten, dass wir immer schick und schön und ausgeschlafen und konzentriert sind und voll auf der Höhe unserer Leistungsfähigkeit. Und auf einmal geht das nicht mehr so richtig.
Dr. Regine Laser ist Gynäkologin und spezialisiert auf die Wechseljahre und Hormonstörungen. Sie arbeitet aber nicht in einer Praxis, auch nicht in einer Klinik. Seit 1,5 Jahren berät sie ihre Patientinnen ausschließlich online, per Videokonsultation. Sie ist entschieden für die Hormonersatztherapie bei Frauen mit Hormonmangelsymptomen und verschreibt, im Unterschied zu den meisten GynäkologInnen der Schweiz, nicht nur Östrogen und Progesteron, sondern wenn nötig auch Testosteron. Regine Laser stammt aus Norddeutschland, hat 2 erwachsene Kinder und wohnt in Zürich. Regine Laser, warum wissen selbst Frauen, die mittendrin sind, oftmals so wenig über die Wechseljahre?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es so ignoriert ist und man diesen Wechsel im Leben nicht wirklich vor sich sieht, sondern erst rückblickend versteht, dass man seit 2-3 Jahren in irgendeinem Zustand ist, der nicht mehr so ist wie vorher. Das ist ja so erstmal nicht in unserem Bewusstsein drin, dass das kommen könnte. Wir denken ja immer nach vorne, einfach so geradeaus und stellen uns vor, dass das Leben so weitergeht, wie es bisher war. Meistens ist es ja irgendwie so. Kann man das so ein bisschen modifizieren hin und her, aber eigentlich denken wir, es geht immer so weiter. Und doch gibt es zwischendurch ja einige Wechsel, die man in seiner Bedeutung im Vorfeld gar nicht so richtig einschätzen kann. Also das ist ja zum Beispiel so, du stellst dir vor, du gründest eine Familie und hast Kinder, aber wie viel das bedeutet für das Leben und wie viel das eigentlich verändert, das siehst du erst, wenn du die Kinder hast. Das kann sich kein Mensch vorher vorstellen. Und genauso ist es ja auch mit irgendwas anderem, mit Wechseljahren oder so. Du hast keine Ahnung, was das wirklich mit dir macht oder was das sein könnte. Und so gibt es ja noch so ein paar andere Ereignisse im Leben. Und ich glaube, dass es irgendwie so ein menschliches Ignorieren von solchen potenziellen Entwicklungen ist, das uns davor schützt, viel zu viel darüber nachzudenken, was auf uns zukommen könnte. Ja,
vermutlich werden viele Frauen sich fragen, was sollen diese Wechseljahre überhaupt? Was machen die für einen Sinn?
Ich denke mal so, die Natur macht es so, dass sie die Fruchtbarkeit der Frauen limitiert in einem Alter, wo dann später nicht mehr zu erwarten ist, dass die ihre Brut auch richtig gut aufziehen können. Die Lebenserwartung lag ja vielleicht früher bei 50 plus irgendwas ein bisschen. Und dann war es wichtig, dass die nicht kurz vorher nochmal schwanger wurden, Kind bekamen, das dann irgendwie unversorgt blieb im Weiteren. Und jetzt hat sich ja viel geändert. Also die Lebenserwartung ist ja eine ganz andere, als sie ursprünglich mal war. Und wir denken ja alle nicht, dass wir mit Mitte 50 sterben könnten oder so. Jetzt sieht es ganz anders aus. Aber es ist dennoch so geblieben, wie es irgendwie schon vor 20.000 Jahren war, dass es mit der Fruchtbarkeit dann irgendwie mal ein Ende hat. Und zwar ungefähr mit 50.
Ja, die Wechseljahre beginnen ja im Durchschnitt mit dem 48. Lebensjahr. Die Menopause selbst ist aber nur ein einziger Tag im Dasein einer Frau, nämlich der letzte Tag der letzten Blutung ihres Lebens. Und wenn wir von Menopause sprechen, dann reden wir eigentlich vom Falschen.
So ist es. Das hat sich aber neu so eingebürgert irgendwie. Das ist irgendwie aus dem Englischen, Amerikanischen so übernommen worden. Menopause für Wechseljahre insgesamt. Aber eigentlich der medizinische Terminus Menopause bezieht sich tatsächlich auf diesen einen Tag, wo mal irgendwann die letzte Blutung war. Genauso wie Menarche der Zeitpunkt ist, wo mal irgendwann die erste Blutung war, mit 12 oder so.
Also, welche sind nun die gängigsten Symptome?
Viele Frauen leiden unter Schlaflosigkeit und das ist sicherlich irgendwie am allerquälendsten, dass sie irgendwie über längere Zeit überhaupt nicht mehr richtig schlafen, viel zu früh aufwachen und dann auch nicht mehr in Schlaf zurückkommen, dass sie also quasi um 3 oder 4 schon wieder wach sind. Das schwächt natürlich ungemein. Und das kann nicht unbedingt den Wechseljahren zugeordnet werden, weil man das nicht so richtig wahrnimmt, was da eigentlich passiert. Man ist nur auf einmal plötzlich wach. Aber in Wirklichkeit kann das eben daran liegen, dass diese Steuerungshormone durchs Gehirn schießen und diese Aufweckimpulse machen. Und die kommen so alle 90 Minuten ungefähr. Und damit kann man dann schon die zweite Nachthälfte zubringen. Die erste Nachthälfte schläft man auf jeden Fall erstmal gut, weil man da so todmüde ist, da überschläft man das quasi. Aber wenn dann in der zweiten Nachthälfte die Weckbarkeit steigt, dann sind die Frauen wach, immer wieder. Dösen sie gerade wieder ein, zack, sind sie wieder wach. Und das schwächt natürlich enorm. Also das beeinträchtigt ja einfach die Tagesleistung, die Arbeitsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit und auch irgendwie ja, die Toleranzfähigkeit gegenüber irgendwelchen Belastungen. Also wer jetzt mal ein paar Nächte hintereinander wirklich nicht geschlafen hat, weiß ja, was das bedeutet. Und die haben das monatelang zum Teil, bis sie realisieren, dass das vielleicht doch irgendwie was mit Wechseljahren zu tun haben könnte. Also die eigentliche Erweckung kommt dann, wenn die Hitzewallungen haben und dass so richtig Schweißausbrüche zustande kommen. Das verbindet man ja dann schon auch mit Wechseljahren. Und die anderen Sachen sind nicht so schnell zu fassen irgendwie. Also viele Sachen, die mit dem dann eintretenden Hormonmangel verbunden sind, die treten ja erst viel später auf. Die merkt man ja nicht mit 47 oder 48 gleich. Aber das ist es irgendwie so.
Was in den Wechseljahren ja zuerst abnimmt, ist das Hormon Progesteron. Was macht Progesteron?
Progesteron ist eigentlich das Nestbauhormon der Frauen. Also das Progesteron wird erst gebildet nach dem Eisprung und in riesigen Mengen in der Schwangerschaft. Das macht die Frauen so glücklich und zufrieden in der Schwangerschaft und lässt die irgendwie so angstfrei oder weitestgehend angstfrei die Schwangerschaft erleben mit diesen enormen Veränderungen. Progesteron hat eine relativ starke Psychowirkung. Macht die Frauen zufrieden, es hat so eine harmonisierende, beruhigende Wirkung und ist schlaffördernd und war dazu da, dass die Steinzeitfrauen so ein bisschen runtergekommen sind in der Schwangerschaft und nicht selber in der Schwangerschaft mit dem Speer durch den Wald gelaufen sind. Die sollten so ein bisschen ja, besser schlafen und alles. Und dieses Glücklichmachhormon könnte man ja dazu sagen, oder Zufriedenmachhormon, das fehlt als erstes, weil wenn diese Zyklusqualität insgesamt zurückgeht, dann stimmt es am Ende in der Performance nicht mehr so ganz. Also dann kommt es nicht mehr so ganz zum Eisprung oder es kommt zum Eisprung, aber hinterher wird nicht mehr genügend Progesteron gebildet. Mhm. Und dann geht die Zyklusqualität von hinten dann irgendwie immer weiter runter. Mhm, kannst du dir das vorstellen? Östrogen wird noch gebildet, aber irgendwie kommt das nicht so richtig zum Eisprung und dann versickert das alles so. Und das merken die Frauen natürlich auch.
Und dann ist da ja auch noch die Sache mit dem Gewicht.
Das nehmen Frauen wahr, die Mitte 40 sind, die sich irgendwie ziemlich optimiert haben. Die machen ihren Sport, die achten aufs Essen. Die zählen die Kalorien, die verzichten aufs Fleisch, alles Mögliche und alles bleibt immer stabil. Aber auf einmal entgleitet ihnen das mit dem Gewicht und sie stellen fest, dass sie vor allen Dingen um den Bauch herum, an der Taille, auf den Rippen irgendwie Speck ansetzen. Und das ist natürlich ein ziemlich erschreckendes Symptom. Eigentlich was ja auch so als Kontrollverlust schon bald aufkommt bei diesen Frauen oder bei allen Frauen, die ja alle sehr mit dem Gewicht empfindlich sind. Und das ist auch wirklich ein frühes Menopausesymptom. Der Körper kann dieses Östrogen, das weniger wird, entweder aus dem Eierstock produzieren oder aber auch im Fettgewebe. Und der Körper ist ja nicht ganz blöd. Der merkt dann, dass die Eierstöcke in ihrer Leistung zurückgehen. Und dann führt das dazu, dass andere Quellen erschlossen werden müssen. Und dazu setzt der Körper mehr Speck an. Das kommt dann durch dieses erhöhte Steuerungshormon, das da im Gehirn rumspukt und gleichzeitig aber auch Stoffe auf den Weg bringt, die die nächtliche Fettabschmelzung blockieren können. Das führt dann also dazu, dass immer ein bisschen mehr Gewicht draufgelegt wird, aber es ist ganz, ganz schwierig, das wieder abzunehmen. Das empfinden viele Frauen als sehr störend, obwohl das natürlich kein Symptom ist, wo es letztlich um Leben oder Tod geht, aber es ist doch kritisch.
Sag, würde es denn eigentlich Sinn machen, wenn sich die Frauen zuerst mal die Hormone untersuchen lassen würden, bevor sie zu dir kommen?
Die Frauen denken immer, sie müssen sich erst die Hormone untersuchen lassen, bevor sie dann irgendwo zum Arzt gehen und eine Beratung in Anspruch nehmen. Das ist aber meistens oder eigentlich immer totaler Quatsch. Denn dann geraten sie an irgendwelche Institute, die das so im Internet propagieren, die natürlich möglichst ganz, ganz viele Laborparameter verkaufen wollen, die teuer sind. Und dann werden dort Profile angeboten, die vollkommen sinnlos sind. Es hat keinen Sinn, bei einer
55-jährigen Frau, die schon lange ihre Blutung nicht mehr hatte, nach Progesteron zu gucken, weil das nur nach dem Eisprung gebildet wird oder in der Schwangerschaft. Und das ist ja für diese Frau überhaupt gar nicht im Erwartungshorizont. Besser ist eigentlich erstmal eine Beratung wahrzunehmen und dann kann man gucken, ob da irgendwas geklärt werden muss. Wenn eine Frau schon länger keine Blutung hat und auch Östrogenmangelsymptome zeigt, dann muss ja auch das Östrogen nicht mehr untersucht werden. Wenn der Tank leer ist, dann ist er einfach leer und dann ist das ja schon eine Überlegung, ob man dann vielleicht mit einer Östrogensubstitution beginnt. Mhm. Wenig Sinn hat es auch, diese viel propagierten Speichelproben für Hormonuntersuchungen zu machen. Das wird angeboten von Instituten oder von Personen, die keine Lizenz haben zum Blutabnehmen, das muss man einfach so sagen. Die bieten ihren Kunden dann diese Speichelproben an. Es ist aber so, dass die Hormone ja im Blut von A nach B fließen und im Speichel, das ist ja irgendwie so ein ganz anderes Departement, landet da zwar auch was, aber das ist nicht wirklich so repräsentativ für das, was eigentlich stoffwechselaktiv unterwegs ist. Besser also im Blut abnehmen und dann muss man genau wissen, was man wann überhaupt untersuchen will.
So, jetzt meldet sich die Frau bei dir, sagt, ja, jetzt wird es mir langsam zu doll, das ganze Ding. Ich habe Schlafstörungen, Haarausfall, Schweißausbrüche. Was sagst du dann?
Wir gehen mal davon aus, dass sie nicht 30 ist oder so, sondern dass sie schon 50 ist.
Ja, genau.
Weil das gibt es natürlich auch. Ja. Also das wäre noch ein Zusatzkriterium. Dann würde ich sagen, ja, das ist irgendwie alles im Rahmen des Möglichen und Erwartbaren, was so passiert, und würde ihr erklären, wie das so alles zustande kommt. Und ich denke mal, für die Frauen ist es dann erstmal wichtig, zu verstehen, was erstmal mit ihnen passiert. Also Frauen haben ja erstmal so einen Hang, an sich selber zu zweifeln und an ihrer eigenen Leistungsfähigkeit oder denken, sie wären zu blöd für irgendwas oder so. Oder wären nicht stresstolerant genug oder irgendwie was. Und wenn die dann verstanden haben, dass es aber eigentlich gar nicht so direkt mit ihnen persönlich zu tun hat, sondern einfach eine physiologische Entwicklung ist, die da untergründig gerade abläuft, dann hilft es schon mal sehr und entlastet natürlich auch, erstmal verstanden zu haben, was da passiert. Und da ist es natürlich gut, dass es jetzt schon so ein paar Bücher gibt, in denen das ganz gut erklärt wird und viele sich so an dieses Thema herantasten können. Und wenn man verstanden hat, woran das liegt, dann kann man natürlich auch daraus dann irgendwelche Lösungsansätze basteln, wie man die Situation verbessert.
Wie?
Ah, du willst jetzt wissen, wie man das verbessert.
Ja, natürlich. Kann. Das ist ja die Idee.
Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn die Frauen zu mir kommen, dann lasse ich die immer aufschreiben, was sie alles schon so einnehmen. Und das ist ja ganz enorm, was sie alles so einnehmen, die Frauen. Was die so einnehmen, um sich dann irgendwie gut zu fühlen oder um das Gefühl zu haben, sie tun was für sich und gleichen schon mal aus, was ihnen alles fehlt. Also Frauen empfinden sich ja so als Mangelwesen. Und wenn die zu mir kommen, dann nehmen die schon Vitamin B sowieso, Vitamin D, K2 und Dings und Omega-3 und was weiß ich. Es ist tatsächlich so, dass irgendwie eine ganz lange Liste von Nahrungsergänzungsmitteln schon vorhanden ist. Das wird alles schon genommen, um irgendwelche vermeintlichen Defizite auszugleichen, obwohl die alle ja irgendwie schon versuchen, sich ernährungsmäßig zu optimieren und nur gesunde Sachen zu essen. Kommen die erstmal mit diversen Nahrungsmittelzeugs und versuchen, ihr defizitäres Frauenwesen damit auszugleichen. So fangen die ja schon mal an. Und dann kommen die trotzdem nicht weiter, weil trotzdem schlafen die nicht und trotzdem haben die dann irgendwie Hitzewallung und sind abgenervt. Und dann kann man natürlich überlegen, was man noch tut. Und dann kann man sich rantasten, entweder noch mal weiter von Nahrungsergänzungsmitteln zu irgendwelchen pflanzlichen Sachen gehen. Aber die pflanzlichen Sachen ändern natürlich diese ganzen hormonellen Verhältnisse ja immer noch nicht, sondern es bleibt eigentlich so. Es springt weiter dieses Steuerungshormon durchs Gehirn und macht diese Hitzewallungen. Und da gibt es eigentlich pflanzlich nur weniges, was so wirklich richtig, richtig gut hilft. So richtig gut hilft nichts. Aber es gibt doch zumindest ein paar pflanzliche Substanzen, die diese Empfindungen von Hitzewallung mindern, obwohl das trotzdem alles so stattfindet wie vorher. Oder eben auch der Östrogenmangel so da ist wie vorher, kann die Empfindung von Hitzewallung abgewandelt werden und so ein bisschen abgemildert. Oder es gibt natürlich auch so von Baldrian bis sonst vorhin irgendwelche Sachen, die den Schlaf verbessern. Aber dieses störende Prinzip der Wechseljahre ist doch so stark, dass damit nicht alles gewonnen werden kann, sondern damit können nur so die ersten Beschwerden abgefangen werden. Und dann ist natürlich die Frage, okay, muss diese Frau dann doch vielleicht Hormone einnehmen oder nicht? Und dann ist eben die Überlegung, wie man sie berät dazu. Und das ist eben eine sehr individuelle Entscheidung. Und mit einbezogen werden muss natürlich auch, was gibt es da sonst so für gesundheitliche Faktoren, die für die Zukunft entscheidend sind. Also wir gehen jetzt einmal davon aus, das ist eine 50-Jährige. Wir gehen davon aus, die hat vielleicht noch irgendwie 40 Jahre vor sich. Dann muss man ja irgendwie gucken, was ist denn da sonst alles noch irgendwie so. Hat die Übergewicht? Wie bewegt die sich? Wie die ernährt die sich? Raucht die vielleicht auch noch? Wie ist der Alkoholkonsum und so? Das sind ja alles Sachen, die insgesamt das Risikoprofil dieser Frau beeinflussen. Und nicht nur irgendwie, nehme ich jetzt Hormone oder nehme ich keine Hormone. Dann geht es darum, was hatten die Eltern für Erkrankungen und was ist da möglicherweise irgendwie im Umfeld zu erwarten, wenn die älter werden. Und dann kann man, wenn man das alles so ein bisschen auseinandergezogen hat, überlegen, dass die Hormone einnimmt. Und dann ist es natürlich gut, die nimmt genau das ein, was ihr dann fehlt in dem Moment. Und das wären ja eben diese Eierstockhormone, die da gerade nicht mehr produziert werden.
Wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich das so vorstellen, dass die Eierstöcke ja wie so eine kleine Chemiefabrik funktionieren und die schmeißen da das Östrogen hinten raus und das Progesteron, wenn es zum Eisprung gekommen ist. Und diese Hormone flitzen dann im Blut herum und geben zum Gehirn eine Rückkopplung, dass alles gut da ist. Und dann wird quasi die weitere Produktion der Eierstöcke über das Gehirn geregelt, über die Hirnanhangdrüse und die Ausschüttung dieser Steuerungshormone. Und wenn da unten nichts mehr in dieser Fabrik gebildet wird, weil, keine Ahnung, alle Arbeiterinnen sind schon längst pensioniert, dann ist es so, dass die da oben in der Firmenzentrale natürlich irgendwie rumspinnen und Arbeitsbefehle noch und nöcher schicken. Und dadurch beginnt dieser ganze Tanz mit diesen Hitzewallungen. Sodass die Beschwerden kommen einerseits von diesen Hitzewallungen und diesen überschüssigen Arbeitsbefehlen aus der Hirnanhangdrüse. Und andererseits kommen Beschwerden auch daher, dass da einfach echt kein Östrogen und kein Progesteron mehr da ist. Und dann ist ja eigentlich ganz einfach. Dann ist ja irgendwie logisch, was man da machen muss. Dann könnte man denen Östrogen und Progesteron geben, was man ja auch herstellen kann, und füllt das wieder so ein bisschen auf. Und dann wird oben an diesem Sensor im Gehirn gemessen, ey, da ist ja jetzt doch wieder genug Östrogen und Progesteron vorhanden. Und dann beruhigen sich diese Steuerungsbefehle. Und dann hört dieser Zauber mit den Hitzewallungen auf oder den anderen Gehirnveränderungen. Mhm. Eigentlich easy. Ja.
Wann sollte man denn eigentlich, also beziehungsweise Frau, wann sollte Frau eigentlich mit einer Hormonersatztherapie beginnen?
Naja, also
oder man, kann man das nicht so pauschal sagen?
Das Wort soll hat mich jetzt gerade gestört irgendwie. Man soll, man muss ja gar nichts irgendwie. Aber es ist so, dass man natürlich am besten gleich damit anfängt. Und zwar deswegen, weil in dem Moment, wo die Östrogene anfangen zu fehlen, die Knochen ausgeschwemmt werden und das Kalzium verloren geht. Das heißt also, dieser Knochenmasseverlust, der mit dem Östrogen verbunden ist, der setzt erstmal in den ersten Jahren ein und in den ersten 2-3 Jahren geht das meiste verloren und hinterher ist der jährliche Verlust nicht mehr so groß. Das wäre also schlau, da gleich schon mal Östrogen zu haben, um die Knochen zu sichern. Und das andere ist, dass es Studien gab vor ewigen Jahren, über 20 Jahre her in den USA. Das war zu einer Zeit, als man festgestellt hat, dass das Östrogen insgesamt wirklich ein Schutzfaktor ist vor Herzinfarkten und anderen kardiovaskulären Ereignissen.
Mhm. Aber zu dieser Zeit hat man ja auch gesagt, dass die Hormonersatztherapie das Brustkrebsrisiko erhöhen könne.
Ja, okay, das ist noch was anderes. Aber das andere ist erstmal, dass das Östrogen ein Riesenvorteil ist, irgendwie kardiovaskulär, weil dadurch die Blutgefäße elastischer bleiben. Du hast mich gerade gefragt, nach dem optimalen Fenster anzufangen. Mhm. Wir müssen das nach hinten noch begrenzen.
Ah, okay, ja.
Und nach hinten begrenzt sich das irgendwie dadurch, dass quasi mit dem Östrogen die Gefäße elastischer gehalten werden. Und wenn das Östrogen dann irgendwie gar nicht mehr vorhanden ist und die Frau läuft erstmal 10, 15 Jahre irgendwie nach der Menopause irgendwie ohne Östrogen durch die Gegend, dann hat die vielleicht schon ein paar arteriosklerotische Veränderungen. Das wurde nicht bedacht, als die vor diesen über 20 Jahren diese Studie in den USA machten mit Frauen, die so zwischen 63 und 87 waren, irgendwie nicht weiter selektiert, was weiß ich, Diabetes oder irgendwas noch dazu. Und dachten, denen tut man jetzt was richtig, richtig Gutes. Wenn wir denen Östrogen geben, haben die weniger Herzinfarkte und so weiter. Dann haben die da angefangen, das bei den Frauen zu machen. Und dann wurden die Blutgefäße durch das Östrogen wieder so richtig schön flubbelig, elastisch. Die Wände wieder ganz beweglich. Und dann ist gerade bei denen das passiert, dass sie ganz viel, oder jedenfalls so viel Schlaganfälle bekamen in dieser Gruppe mit dieser Behandlung. Weil an den Halsschlagadern dann auf einmal durch diese höhere Elastizität das Kalk abgesprengt wurde und ins Gehirn flog. Dann wurde die Studie abgebrochen. Das heißt also, nach hinten ist irgendwie dieser Einstiegszeitpunkt dadurch begrenzt, dass sie dann irgendwie schon Veränderungen an ihren Blutgefäßen haben, die dann in Kombination mit einer erneuten Östrogenzufuhr zu Problemen führen können. Also sagt man so, Menopause plus 6 Jahre, maximal 8 oder irgendwie so. Und dann ist die Frage, ob die dann noch da wirklich davon profitieren, wenn sie beginnen.
Aber an sich ist es doch so, dass die Frauen, solange sie Östrogen haben, viel weniger Herzinfarkte haben als beispielsweise die gleichaltrigen Männer. Also darf man sagen, dass Östrogen eine Art Schutzfaktor ist.
Genau. Und Östrogen ist ja auch noch ein Schutzfaktor in vieler anderer Hinsicht. Also jetzt meinetwegen für die Knochen, das hatten wir ja auch schon. Aber Östrogen kann auch vor Demenz schützen. Und zwar deswegen, weil mit dem Östrogen dann diese Steuerungshormone wieder weniger werden und die machen da irgendwelche Schäden im Gehirn und können, sind quasi neurotoxisch.
Du, mich würde noch Wunder nehmen, in welchem Verhältnis denn nun mögliche Brustkrebserkrankungen aufgrund einer bioidentischen Hormonersatztherapie, in welchem Verhältnis die zu den positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft stehen?
Es wird ja irgendwie so der Eindruck erweckt, dass dann bei den Frauen, die eine Hormonersatztherapie machen, dass jede fünfte ist oder jede zweite. Das ist ja nicht so. Also die Zahlenverhältnisse sind irgendwie ganz anders. Es ist so, dass es eine geringstfügige Zunahme gibt des Brustkrebsrisikos mit einer Hormonersatztherapie.
Ja, genau. Ja, man geht ja davon aus, dass von 10.000 Frauen jede zwölfte im Laufe des Lebens an Brustkrebs erkrankt. Das kann auch noch mit 93 der Fall sein. Und jede zwölfte von 10.000, also wären dann 830 Frauen.
Genau. Und wenn jetzt diese 10.000 Frauen eine Hormonersatztherapie gemacht hätten, also wir reden von niedrig dosiert bioidentische Hormone, dann sind es 8 mehr, also 838. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei den 10.000 Frauen natürlich irgendwie tausende weniger Osteoporosefälle auftreten oder Herzinfarkte oder Demenzentwicklung und die 10.000 insgesamt dann doch irgendwie besser fahren. Und wenn man jetzt guckt, was noch irgendwie so das Brustkrebsrisiko erhöht, nämlich Übergewicht zum Beispiel, dann spielt das mit der Hormonersatztherapie überhaupt keine Rolle. Und es ist sogar so, dass bei übergewichtigen Frauen das Brustkrebsrisiko, wenn die dann eine Hormonersatztherapie machen, überhaupt nicht mehr weiter erhöht wird. Also das spielt eigentlich nicht so die große Rolle. Es ist eher so ein bisschen, ist natürlich so Brustkrebs der Angstfaktor für Frauen, ne? So überhaupt Brustkrebs zu kriegen. Das ist natürlich furchtbar. Und jede zwölfte ist natürlich schon irgendwie so, dass es nahe Einschläge gibt und man dann hofft, dass man nicht selber betroffen ist. Aber ich denke mal, wenn man jeden Abend ein Glas Wein trinkt, hat man ein höheres Brustkrebsrisiko, als wenn man eine Hormonersatztherapie macht. Muss man alles mal so miteinander irgendwie nüchtern betrachten. Und insofern denke ich, ist es insgesamt überbewertet und es können die Vorteile deutlich überwiegen gegenüber diesen theoretischen Risiken.
Könnte man vielleicht sogar sagen, dass man mit einer Hormonersatztherapie Prävention für viele Gebrechen des Alters macht? Oder ist das übertrieben?
Nö, das könnte man irgendwie so sagen. Also da hängt man natürlich seinen Kopf ziemlich weit raus, wenn man das so formuliert. Aber das ist natürlich so, dass die Zellregeneration mit Östrogen besser läuft als ohne. Und es gibt ja noch ein paar andere Hormone, die man auch noch nehmen könnte, die auch stoffwechselmäßig den ganzen Körper etwas jünger halten, als wenn man jetzt die letzten 40 Jahre seines Lebens ohne Hormone herumläuft. Die haben ja eine Funktion im Körper erstmal auch, unabhängig von der Fortpflanzungsfunktion.
Was ist denn jetzt mit Frauen in den Wechseljahren, die keine Beschwerden haben? Sollten die auch oder trotzdem Hormone nehmen?
Dafür gibt es keine Empfehlung. So, wenn die wirklich gar keine Beschwerden haben, ist es gut. Aber ich denke, unabhängig davon wäre es eigentlich gut, wenn jeder Mensch sich so in diesem Alter überlegt, was für mögliche Gesundheitsrisiken er hat. und wie er auf die nächsten 40 Jahre zugeht. Also unabhängig jetzt mal von Wechseljahren. Aber wenn jetzt diese Frau mit 50, 55 wirklich 0,0 Beschwerden hat und sie hat tatsächlich aber auch gar kein Östrogen und nichts mehr und ist voll in den Wechseljahren eigentlich, dann ist für die Frau ja immer noch zu überlegen, was gibt es denn da für familiäre Risiken? Gibt es eine Osteoporose bei der Mutter? Was macht meine eigene Knochendichte? Kann ich das irgendwie so weiterlaufen lassen oder muss ich mich jetzt irgendwie mal um meine Knochen kümmern? Und so gibt es, oder wie ist mit Cholesterin oder irgendwie sowas? Also ich denke, jeder sollte die Möglichkeit wahrnehmen, sich um solche Entwicklungen zeitig zu kümmern und da nicht nur so irgendwie reinzuschlittern. Das ist natürlich so mein Ansatz, weil ich natürlich denke, ja, es wäre irgendwie gut, wenn die Leute für ihr hohes Alter auch gut aufgestellt sind. Also es geht letztlich darum, wie geht es uns, wenn wir 90 sind? Das kann ja ziemlich übel ausgehen. Oder wir sind noch mitten im Leben und können uns selbst versorgen. Und da spielt es natürlich eine Rolle, irgendwie, ob man eine schwere Osteoporose hat, ob man inkontinent ist, ob man eine Demenz hat oder.
Welchen Effekt hat denn eigentlich die Hormonersatztherapie auf die Libido?
Hat einen Einfluss auf die Libido. Aber eigentlich auch eher so indirekt. Erstmal sind die Frauen natürlich ausgeschlafener. Ist ja klar, wenn eine Frau jetzt irgendwie über Wochen nicht richtig schläft, dann hat die auch nicht mehr so eine dolle Libido, weil das ist das Letzte, was sie dann noch irgendwie braucht, wenn sie sowieso schon abgenervt ist. In dem Moment, wo das Abgenervte und der Schlaf besser werden, erholt sich das natürlich. Aber wenn jetzt eine Hormonersatztherapie beschränkt wird auf Östrogen und Progesteron, also so sagen wir mal so die Hauptprodukte des Eierstocks, dann ist, was die Libido angeht, vielleicht noch nicht so viel gewonnen. Zu überlegen ist dann, ob da auch noch diese sogenannten männlichen Hormone fehlen. Mit dem Östrogen wird auch das Testosteron weniger. Und grundsätzlich wird nebenbei auch die Produktion der Nebennierenrinde weniger, wo ja das Cortisol am Ende rauskommt, dieses Stresshormon. Aber bei der Cortisolproduktion werden auch noch sogenannte männliche Hormone aus der Leitung rausgeschmissen. Und das macht natürlich auch einen Teil dieses Wellbeings und der Libido aus. Wie viele männliche Hormone sind da eigentlich im Umlauf? Wobei ich das jetzt mit der Libido jetzt nicht nur auf die Hormone reduzieren will. Das ist ja echt so ein Multiding. Also da kommt es ja auf ganz viele Sachen an. Aber es ist von der Natur her natürlich so, dass die Libido zurückgeht in dem Alter. Weil irgendwie braucht das Universum das ja nicht, wenn sowieso keine Kinder mehr gemacht werden. Dann ist das jetzt irgendwie keine Funktion, die für Frauen noch essentiell wichtig ist.
Du, was sagt denn eigentlich die Ärzteschaft zur Hormonersatztherapie?
Ich fürchte fast, dass sie so ein bisschen hinterherhinken. Es ist jetzt ja eine große Entwicklung entstanden, einfach durch die Frauen selbst, irgendwie in Großbritannien oder in den USA. Und das schwappt natürlich hier rüber, dass die Frauen sich selber irgendwie schlau machen, was das bedeutet mit den Wechseljahren, was da auf sie zukommt und was für Möglichkeiten sie haben. Also die sind ja heute alle schon sehr stark vorinformiert, bevor die überhaupt kommen und sagen, hier, hallo, ich glaube, ich brauche was. Und der Druck kommt, glaube ich, von dieser Seite, dass die informierten Frauen auf die Ärzte zugeben und sagen, hey, hallo, hier irgendwie brauche ich, glaube ich, Hormone. Und dann muss die Ärzteschaft da irgendwie sozusagen hinterher und gucken, dass es auch geliefert wird. Ich würde mal sagen, die hinken wahrscheinlich so ein bisschen hinterher. Und der Informationsgrad, der darüber so in der allgemeinen Ärzteschaft ist, ist erstmal relativ gering. Das ist ja im Grunde so Gendermedizin und das ist total vernachlässigt. Das schwappt ja in alle Bereiche, bis in die Augenheilkunde, die Augen werden trockener oder so. Das müsste ja irgendwie alles besser im Fokus sein. Was passiert eigentlich mit den Frauen in diesem Alter? Das müssen die Hausärzte auch wissen. Viele kriegen ja irgendwie dann auch Psychopharmaka, Schlafmittel, irgendwas, um diese Beschwerden zu mildern. Und wenn man dem Ganzen auf den Grund gehen würde, könnte man aber vielleicht auch irgendwie mit einer Hormonersatztherapie schon vieles verbessern. Aber ich denke, das wird kommen irgendwie. Die Ärzte werden sich damit beschäftigen müssen, weil die Frauen sich das auch so wahrscheinlich nicht mehr gefallen lassen, sich da so abzuspeisen, dass die Ärzte sagen, es ist völlig natürlich, da müssen sie jetzt durch.
Na, jetzt beißen sie mal ein bisschen auf die Zähne, was? Ja, aber eigentlich beginnt es ja schon bei der Ausbildung. Da müsste man ja den Hebel ansetzen.
Das würde in der Ausbildung beginnen, aber leider ist die Ausbildung eben ja für meinetwegen für Gynäkologen so angelegt, dass sie ja im Wesentlichen im Spital stattfindet. Und im Spital ist es so, da kommen die Frauen rein, um sich operieren zu lassen und sind ganz dankbar. Und dann machen viele auch noch irgendwelche Zusatzqualifikationen, dass sie schön operieren können und denken, damit würden die Frauen glücklich werden. Aber das ist ja nur sodass die Frauen im Spital damit glücklich werden. Und die nicht im Spital sind, die versuchen da auch gar nicht reinzukommen und sich irgendwas operieren zu lassen. Die wollen ihre Sachen ja anders behandelt haben. Und wichtig ist natürlich, dass Gynäkologen auch super gut beraten können zu verschiedenen individuellen Verhütungsmethoden, zu Wechseljahren, zu Hormonen, zu prämenstruellem Syndrom und allem. Das kommt natürlich in der Klinik nicht vor. Das wird im Spital ja nicht so wirklich gelehrt. Da müssen die sich aktiv drum bemühen, zu verstehen, was mit den Hormonen ist und wie man den Frauen helfen
dabei
kann.
Dabei wäre das ja genau ein riesiger Markt.
Das ist definitiv ein Markt. Natürlich ist das ein Markt. Also es ist natürlich so, wenn man das jetzt nach Marktgesichtspunkten betrachtet, dass es etwas lukrativer ist zu operieren, als eine Stunde über Hormone zu beraten. Das wird einfach ja auch anders honoriert. Ich meine, klar, das Operieren macht natürlich ganz andere Kosten oder so, aber das ist eine andere Tätigkeit. Und insofern ist es ja so, dass es im Moment wirklich nur wenige machen, dass sie so richtig zu Hormonen beraten auch.
Vaginale Atrophie, also der Gewebeschwund von Vagina und Vulva, sexuelle Unlust, Erschöpfungsdepression, Vergesslichkeit, ja. Brain Fog, lassen ja eine Perimenopause vermuten. Warum tun sich ÄrztInnen noch immer so schwer mit dieser Diagnose? Liegt doch eigentlich auf der Hand.
Ja, also das liegt, glaube ich, daran, dass irgendwie auch die offiziellen Leitlinien irgendwie, wenn man jetzt meinetwegen die Beipackzettel von diesen Präparaten, die es da gibt, mal anguckt, dann steht da immer, dass man damit anfangen kann, wenn die Frau mindestens ein Jahr schon postmenopausal ist. Das heißt, wenn diese letzte Blutung mindestens mal ein Jahr zurückliegt. Hey, da hat die aber schon 5 Jahre im Seil gehangen, bis dieser Moment erreicht ist, ja. Also da hat sie quasi ihre ganze Perimenopause schon irgendwie durchlitten. Dann hat sie ein Jahr voll ohne Hormone und dann fängt man an mit einer Hormonersatztherapie. Das ist natürlich irgendwie eigentlich ein Anachronismus. Das geht gar nicht. Es ist so, wenn man so spät erst anfängt, hat man natürlich weniger Risiko, dass durch so eine Restaktivität der Eierstöcke noch ein bisschen Östrogen mal hier und da kommt. Irgendwelches kommen natürlich dann auch keine Zwischenblutungen mehr. Also man ist als Arzt natürlich auf der safen Seite, wenn die schon so weit postmenopausal ist, dass da nichts mehr irgendwie dazwischen springt, wenn man der dann Hormone gibt. Wenn die Frau therapiemäßig oder wechseljahrsmäßig noch in so einer Übergangsphase ist, ist es ein bisschen schwieriger, mit den Hormonen anzufangen.
Du, wir reden die ganze Zeit von bioidentisch. Was meint denn eigentlich bioidentisch?
Der Begriff bioidentisch, der assoziiert ja so ein bisschen was wie Bio-Haferflöckli und macht ein wohliges Gefühl. Ist aber eigentlich so ein blöder Begriff, als würde man sagen Bio-Mineralwasser. Denn was man damit meint, ist, dass in diesen Produkten Hormone stecken, die komplett identisch sind mit dem, was die Eierstöcke früher produziert haben. Das wäre ja das 17-Beta-Östradiol und auch das Progesteron. Und genau das ist in diesen Kapseln drin. Das ist vielleicht früher mal irgendwann in der Jamswurzel gewesen, Monate zuvor, und dann aber über mehrfache chemische Schritte synthetisch zu diesen Hormonen gebaut worden. Der Vorteil ist aber, dass das im Körper natürlich überhaupt keine anderen Effekte hervorruft, als die vollkommen identischen eigenen Hormone, die man Jahre zuvor noch in so einem Monatszyklus produziert hat. Insofern sind keine besonderen Nebenerscheinungen zu erwarten und die Stoffwechselwege im Körper sind alle vollkommen bekannt. Es ist auch so, dass die Dosierungen, die dann letztlich im Blut rumschwimmen und die Blutkonzentrationen von diesen Hormonen, die erreicht werden, viel, viel, viel geringer sind als das, was im Körper früher vorm Eisprung oder so an Hormonen unterwegs gewesen ist. Das heißt also, es kann gar keine Überdosierungserscheinungen geben, wenn man jetzt mit der Dosierung nicht vollkommen daneben liegt. Und das andere ist, dass auch diese bioidentischen Hormone in jeder Apotheke um die Ecke verfügbar sind. Es ist jetzt nicht so, dass es da einen besonderen Zugang braucht oder besondere Beratungsstellen oder Ärzte, um an diese bioidentischen Hormone zu kommen.
Nun gibt es ja aber auch Frauen, die sagen, sie wollen sich nicht von Hormonen manipulieren lassen und ihren Körper spüren. Sie wollen sich damit auseinandersetzen und nichts unterdrücken. Ja, funktioniert das denn?
Also das kann ja jede Frau dann so machen, wie sie will. Also das ist ja die Frage, wie sie das so durchhält und wie leidensfähig sie auch ist. Und die Frage ist ja auch, was ist da jetzt wirklich so natürlich und von der Natur so gewollt? Das finde ich immer so ein bisschen kritisch, weil die ja auch auf der anderen Seite bei irgendwelchen anderen Sachen und Erkrankungen. Und wenn ihnen Insulin fehlt, würden die wahrscheinlich auch Insulin nehmen. Die Frage ist jetzt, warum, das ist ja schon sehr mystisch eigentlich, warum mit dem Frausein dieser Begriff der Natürlichkeit so verbunden ist. Was bedeutet das und was steckt da wirklich dahinter? Und was ist wirklich natürlich? Also was ist eigentlich von der Natur gedacht für uns Frauen? Das ist ja die Frage. Also die Natur möchte natürlich, dass wir Frauen schwanger werden. Dieses ganze Menopausenprogramm ist ja von der Natur und von der Evolution jetzt nicht irgendwie speziell ausgedacht, sondern die ganze evolutionäre Weiterentwicklung und Selektion endet ja gerade an diesem Moment. Weil diese Eigenschaft, wie gut ich durch die Wechseljahre komme oder nicht, oder ob ich später eine Osteoporose bekomme oder nicht, das sind ja Eigenschaften, die durch diese ganze evolutionäre Selektion überhaupt nicht durchgegangen sind. Es werden ja immer nur die Sachen weiter vererbt und weiter optimiert, die noch im Zeitraum der Fruchtbarkeit stattfinden. Alles, was nach der Menopause stattfindet mit den Frauen, ob da die Haare ausfallen, die Knochen porös werden oder was auch immer, das ist ja einfach Shit Happens. Das interessiert die Natur überhaupt gar nicht mehr, weil der Sinn der Frau ist vollbracht in dem Moment. Und dann denke ich, also was ist natürlich? Ich glaube mal, das muss dann jede für sich entscheiden und gucken, wie sie da am besten durchkommt und überlegen, was sie macht und wie sie am Ende rauskommen kann. Insofern muss man das irgendwie eher so im Gesamtkontext ja gegeneinander abwägen und überlegen. Und wer sich dann entscheidet, den natürlichen Weg zu gehen, darf das ja machen, natürlich. Mhm. Klar.
Du, inwieweit spielen denn die hormonellen Regelkreise bei den Männern eine Rolle? Du berätst ja auch Männer, nicht nur Frauen.
Ja, bei den Männern funktioniert es prinzipiell ja ganz genauso, dass das Gehirn und die Hoden und dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt.
Hey, manche.
Bei den Männern ist es natürlich auch so, dass da irgendwie.
Aber manche Männer haben das Gehirn ja in der Hose.
Das gibt es auch. Aber Männer haben natürlich eine ganz andere Programmierung als Frauen irgendwie. Also das Männer reagieren auf Stress auch anders als Frauen. Also Frauen haben ja zum Beispiel beim Stress überhaupt keine Lust mehr auf Sex und das liegt daran, dass sie sich schützen müssen. Die Steinzeitfrauen durften ja auch nicht schwanger werden, wenn da schon der Säbelzahntiger vor der Tür stand, weil dann war das ja irgendwie ein Risiko mit der Schwangerschaft und mit der Aufzucht dieser Kleinen. Im Stress schaltet bei der Frau das komplett ab, während bei dem Mann das ganz umgekehrt ist. Wenn der Stress hat, dann muss er nochmal irgendwie kurz bevor er in den Krieg zieht, seine Samen verteilen. Insofern kommen Frauen und Männer irgendwie an dem Punkt ja nie überein und Männer werden immer anders funktionieren als Frauen. Und da die Männer irgendwie offenbar ja auch schon in früheren Jahrtausenden die Kinder nicht so sehr aufgezogen haben, spielen die bei der Kinderaufzucht keine Rolle und die Fruchtbarkeit hält ja auch letztlich viel länger an. Bei Männern geht ja einfach die hormonelle Leistung dann so eher kontinuierlich zurück. Mhm. So im Rahmen des allgemeinen Alterungsprozesses, will ich mal sagen.
Und wie manifestieren sich denn diese Wechseljahre beim Mann?
Also es gibt ja nicht so richtig die Wechseljahre, sondern das ist ja eher mehr so ein kontinuierlicher Niedergang, würde ich sagen, bei Männern.
Sehr gut, ja.
Aber so eine richtige Zäsur gibt es ja irgendwie nicht.
Okay.
So eine Zäsur gibt es ja eigentlich nicht. Aber ich denke mal schon, wenn Männer so ihre ersten Erfahrungen machen, dass es so mit der Erektion nicht mehr so richtig klappt und auch nicht mehr so ist wie früher oder so, dann fährt es ihnen natürlich auch in die Knochen. So, also es ist letztlich so, dass irgendwie jeder mal an den Punkt kommt, sich damit auseinanderzusetzen, dass da irgendein Alterungsprozess einsetzt, Frauen als auch Männer. Und das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, wann für Männer irgendwie so ein Aha, ich werde jetzt doch älter irgendwie eintritt.
Nein.
Ach so, okay.
Ja. Du, was verschreibst du denn Männern, die mit spezifischen Problemen zu dir kommen?
Das kommt so ein bisschen drauf an, was die haben. Aber die kriegen natürlich im Wesentlichen erstmal männliche Hormone. Also entweder dieses, was da aus der Nebennierenrinde kommt, oder sie bekommen auch Testosteron. Und da ist es natürlich genauso. Die dürfen auch in dem Moment kein Prostatakarzinom haben, das man mit diesem Testosteron füttern würde. Genauso wie die Frauen natürlich auch keinen Brustkrebs haben dürfen, den man dann ja mit Östrogen auch füttern würde. Also das muss im Vorfeld ausgeschlossen werden.
Und wie steht es denn mit den Nebenwirkungen?
Also es ist ja grundsätzlich so mit dem Östrogen oder mit dem Progesteron oder irgendwas, was man da noch gibt, dass man natürlich nur ein ganz bisschen gibt. Und dass man nur quasi von, da ist nichts mehr, in so einen mittleren bis oberen Normalbereich das Ganze hochzieht. Also wir reden ja nicht von Testosteron im Fitnessstudio, damit da irgendwie die super, super aufgepumpten Muskeln entstehen, sondern das wird ja nur in so einen guten oberen Normalbereich geführt. Und dann passiert das ja alles nicht. Also dann gibt es diese Überdosierungserscheinungen nicht.
Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Ich gehe mal davon aus, dass es für die bioidentische Hormonersatztherapie keinen Ersatz geben wird, ja auch keinen braucht. Aber wird es allenfalls die KI sein, die plötzlich eine bedeutende Rolle übernehmen wird? Was denkst du?
Also ich denke, Zukunft ist, das Bioidentische ist ja quasi direkt an der Natur. Das sind die Moleküle, die gerade von den Eierstöcken nicht mehr gemacht werden. Insofern kann man das Prinzip der Natur, glaube ich, nicht weiter optimieren und dann noch irgendwie was anderes einführen. Das nicht. Aber ich habe mich heute Morgen gerade was Nettes über künstliche Intelligenz gelesen. Ich glaube, dass das natürlich auch noch dazu kommt irgendwie. Ich glaube, das ganze Gesundheitswesen wird sich ändern und diese KI wird uns überrollen wie ein Tsunami. Und ich glaube, dass wenn jetzt die Ärzteschaft da nicht einspringt und sich mit den Wechseljahren beschäftigt, dass es dann die künstliche Intelligenz macht und die Frauen sich das selber irgendwie zusammensuchen werden, was sie brauchen. Ich glaube, dass da ganz viel passiert. Du kannst da eingeben, was du für Beschwerden hast und kannst irgendwie deinen Laborbefund da noch mit einticken und dann macht es dir einen Therapievorschlag. Ich glaube, sowas wird sich verändern. Aber das Prinzip der Natur, das ist eben diese Hormone. Da führt aus meiner Sicht nichts dran vorbei. Was es noch neu geben wird, ist für die Frauen, die jetzt keine Hormone nehmen dürfen, kein Östrogen, also zum Beispiel bei den Frauen, die Brustkrebs hatten, macht man das ja nicht, weil man denkt, falls da doch noch irgendwo eine Tumorzelle steckt und die hat Östrogenrezeptoren, dann würden wir die ja füttern mit Östrogen. Also die kriegen ja eher Antiöstrogene und haben damit Probleme natürlich. Die hängen ja voll drin mit den Wechseljahren, mit Hitzewallungen und allem Möglichen. Für die wird es noch Lösungen geben. Also ist ein Medikament schon fast auf dem Markt, das diese Impulse aus der Hirnanhangdrüse abbremst, dass dann die Hitzewallungen bei denen auch abgeschaltet sind. Die haben dann zwar immer noch kein Östrogen an ihren Östrogenrezeptoren, aber immerhin das. Also da wird es Lösungen geben, für diese Gruppen auch noch irgendwas Zufriedenstellendes zu finden. Also es geht auch darum, dass jetzt meinetwegen Frauen nach Brustkrebs, die sind dann ja von dem Brustkrebs in den allermeisten Fällen wirklich geheilt. Für die muss man ja auch in die Zukunft gucken und sagen, ja, hallo, was ist denn mit deren Knochendichte? Wir ziehen denen das ganze Östrogen weg. Was passiert denn da mit den Knochen? Also wie steht denn die mit 80 oder mit 90 da? Da hat sie zwar irgendwie munter ihren Brustkrebs überlebt, den sie mal irgendwann zwischendurch hatte, aber diese ganzen anderen Beschwerden setzen ja ein. Und ich denke, da muss noch ganz viel gemacht werden.
Du, wie hast du eigentlich deine eigene Menopause erlebt?
Also eigentlich schlecht, muss ich sagen, im Rückblick. Eigentlich schlecht. Ich habe dann zwar gleich irgendwie was genommen, aber im Rückblick muss ich sagen, ich war, glaube ich, unterdosiert. Ich habe jahrelang wirklich sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich musste ja immer viel arbeiten. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe mich so schlapp und müde gefühlt, dass ich irgendwie gucken musste, dass ich mich mittags mal wenigstens eine halbe Stunde hinlege, um den Nachmittag dann noch zu überstehen. Also jetzt habe ich das ja nicht mehr. Aber das war wirklich so. Ich war irgendwie super schwach. Habe das so empfunden. Ich hatte zwar keine Hitzewallung, aber irgendwie war ich nicht gut drauf. War irgendwie trotz meiner Selbstbehandlung erstmal nicht so eine tolle Phase, würde ich sagen. Also nicht, dass du denkst, ich hätte das alles supi gemacht. Nee.
Du hast deine Praxis aufgegeben und arbeitest nun von zu Hause aus, online, per Video. Ja, ist das jetzt wegweisend oder ist es nicht vielleicht auch ein bisschen komisch oder wie soll ich sagen, fast unpersönlich, weil du hast ja den direkten Kontakt zur Patientenschaft nicht nur elektronisch.
Nee, also das konnte ich ja vorher nicht so einschätzen, wie gut diese Connection eigentlich dann ist mit dieser anderen Person. Aber meine Erfahrung ist die, dass es eigentlich in diesem Channel, den man da irgendwie miteinander hat, und man sieht sich ja erstmal sehr intensiv gegenseitig, eigentlich ein sehr konzentrierter Kontakt ist. Also eigentlich konzentrierter, als es so in der Praxis ist. Und meine Erfahrung ist, die Frauen kommen viel schneller auf den Punkt zu sprechen, als das so in der Praxis früher gewesen ist. Da ist eigentlich schon alles das Standardprogramm irgendwie so durch und dann haben die Türklinke in der Hand und ich sage Tschüss und dann sagen die, also ach übrigens, ich kann seit ein paar Monaten überhaupt nicht mehr schlafen und habe solch tierische Hitzewallungen. Das ist jetzt einfach anders. Ich finde, das ist sehr produktiv, viel produktiver, zu meinem Erstaunen.
Man schätzt, 9 Millionen Frauen sind in Deutschland derzeit in den Wechseljahren. In der Schweiz werden das dann wohl, sag jetzt mal was, 900.000 oder was um den Dreh rum sein. Lange Zeit bedeuteten die Wechseljahre, ja, ich bin alt, unbrauchbar, unsichtbar. Das hat sich jetzt ja geändert.
Ja, es hat sich das Bild von der menopausalen Frau natürlich geändert über die letzten Jahrzehnte. Ich habe jetzt gestern noch mal spaßeshalber bei Simone de Beauvoir reingeguckt, was sie dazu schreibt. Und da heißt tatsächlich dieses Kapitel, das sich mit dem Klimakterium beschäftigt, das heißt von der Reife zum Alter. Das ist ja schon ein ganz schöner Hammer. Wir reden über die 50-jährige Frau. Also wir würden ja heute sagen, was ist denn das für ein Wechsel? Das ist ja eher der Wechsel vom Jupidua, ich gehe mal eben joggen. Vielleicht zur Reife mit 3 Fragezeichen irgendwie so. Aber von Alter reden wir heute ja noch nicht, wenn wir an eine 50-jährige Frau denken. Alter ist ja mit, keine Ahnung, 80 plus oder so. Das hat sich total geändert und unser Erwartungshorizont ist natürlich auch ein anderer geworden. Und ich glaube mal, das ist ganz anders. Und heute spielen natürlich auch soziale Medien eine große Rolle. Also die Erwartung, wie wir sein müssten und Selbstoptimierung oder sowas, das sind natürlich noch irgendwie ganz wichtige Aspekte, die da reinspielen. Und diese Menopause oder diese erste Auseinandersetzung mit dem Älterwerden ist natürlich in unserem Selbstoptimierungszeitalter für viele auch eine echte Bedrohung erstmal. Wir erwarten, dass wir immer schick und schön und ausgeschlafen und konzentriert sind und voll auf der Höhe unserer Leistungsfähigkeit. Und auf einmal geht das nicht mehr so richtig. Das ist so, dass das natürlich irgendwie ein großes Problem ist. Und das ist früher ja ganz anders empfunden oder verarbeitet worden. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Aspekt.
Das ist ja mit allem im Leben, so würde ich sagen. Go with the flow. Also du kannst es ja gar nicht anders machen. Ich denke, man muss es einfach annehmen. Man muss sich informieren, was das bedeutet irgendwie und für sich da irgendwie so eine Rechnung aufmachen, wie es weitergeht, was man eigentlich so will und was man tun könnte und dann entsprechend handeln.
Regine Laser.
Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.